Das Thema heute Morgen ist ein Wunschthema von Andrea, dass das nun gerade zum Ostersonntag passiert, hat wahrscheinlich keiner von uns vorausgesehen. Einsamkeit im Lichte von Johannes 17, 20 bis 26. Überraschung, das Grab ist leer. Freut euch, das Grab ist leer. Wir feiern zwar nicht Ostern, weil wir das Kirchenjahr nicht feiern, aber die Welt um uns rum, na die Welt. Viele Leute meinen, heute ist das Fest der Ostereier oder des Frühlings oder der Erneuerung der Natur. Aber wir hätten Gelegenheit, jetzt Ihnen zu sagen, Überraschung, Ostern ist nicht das Fest der Ostereier und der Osterhasen. Das Grab ist leer. Zweite Überraschung. Kinder, kleine Kinder, Überraschung, Kindereier. Jesus ist wie Kindereier, viel tausendmal besser und schöner. Überraschung, was da alles drinsteckt, was der euch alles zeigen kann. Können wir kleinen Kindern mit hochgestochenen Theorien kommen? Nein, aber ich glaube, das verstehen sie. Überraschung, Jesus ist wie ein Kinderei. Guck mal, was da drin ist. Viel schlimmer, viel besser. Magst du zu den Kindern gehen und ihnen das sagen? Danke.
Uli, reichen die für jedes Kind nicht, dass mal einer schreit, er hat kein Ei gekriegt?
Da sind nur ein paar. Dritte Überraschung. Einer hat an dich gedacht und nicht nur an Ostern. Unser Thema Einsamkeit. Wie kann jemand einsam sein, wenn er das Bewusstsein hat, einer hat an mich gedacht? Wenn jemand etwas schenkt und sei es nur ein dusseliges, gefärbtes Ei, dann weiß er doch, jemand hat heute an ihn gedacht. Wie kannst du heute noch einsam sein, wenn jemand so eine Kleinigkeit wie ein Ei präsentiert?
Also lass das bitte rumgehen. Jeder mag sich ein Ei nehmen.
Oder zwei. Wenn er zu Hause noch jemand hat, dem er zeigen möchte, ich habe an dich gedacht. Es sind auch noch ein paar Kinderüberraschungen da, wenn jemand noch zu Hause ein Enkelkind oder Enkeltochter hat oder sonst jemand Kleingebliebenen, den er überraschen möchte. Das Osterei will uns auch sagen, wenn wir ihm die Bedeutung geben, einer denkt an dich. Eine liebe Schwester, ein lieber Bruder, aber einer ganz bestimmt. Und das ist Jesus. Er denkt an dich jeden Tag und jede Nacht. Nicht nur am Sonntag, nicht nur an Ostern. Wie kann jemand einsam sein, der sich dessen bewusst geworden ist? Der das angenommen hat, der nicht frömmelt und sagt, ah, Sonntag gehe ich in die Gemeinde, ist so schön, Gemeinschaft zu haben. Vierte Überraschung. Auftragsarbeiten. Oh Jemini, in Berlin gibt es ein Bundeskanzleramt und darin hängen von allen Bundeskanzlern Porträts. Das sind immer Auftragsarbeiten des scheidenden Bundeskanzlers an einen Künstler seiner Wahl. Müsst ihr mal hingehen und euch die Bilder angucken. Also die Ähnlichkeit ist häufig mit der Person nicht sehr groß. Für den, der den Auftrag gegeben hat, vielleicht auch. Überraschung, so hatte ich mir das aber nicht vorgestellt. Nun hängt das aber da. Andrea, hoffentlich für dich heute nicht die Fünfte Überraschung, hatte ich mir aber eigentlich ganz anders vorgestellt. Das ist bei Auftragsarbeiten manchmal so, dass der Empfänger etwas ganz anderes darunter verstanden hat, als der Sender sich gewünscht hat. Ähnlich wie die Bundeskanzler, sofern sie noch leben, mit ihren Porträts da im Bundeskanzleramt leben müssen, wirst du nun den Rest deines Lebens mit dieser Predigt leben müssen. Sechste Überraschung. Einsamkeit. Du bist Christ. Überraschung, du wirst einsam sein. Muss wohl Ironie sein. Es gibt das Bild, dass ein Mensch in einem Ruderboot auf einen Abgrund zurudert. Meistens ist das in den Beispielen, da sind das die Niagara-Fälle. Und am Ufer stehen die Menschen, liebe Christen, und sie rufen ihm, Achtung, Achtung, weil man rudert ja verkehrt gegen die Richtung, man sieht das nicht. Achtung, du ruderst auf dem Abgrund zu, bitte, lass dich von Jesus erretten. Und er hört. Und in der Meinung vieler Christen, die das auch so lehren und sagen, findet er sich auf einem Hochseil über den Niagara mit einer Balancestelle wieder. Stange wieder. Das ist wahre Einsamkeit. Da ist der arme Mensch 50 Meter über den Abgrund auf ein Seil gestellt und er kann nicht balancieren. Und das ist genau das, was es mit Jesus ganz sicher nicht geben wird. Ich lese nochmal, was wir in der Lesung schon gehört haben. Johannes 5. Kapitel, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht ich. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, und der Sohn Gottes sagt, seine Rede kann nur Ja und Nein sein, aber ihm ist es so wichtig, ganz bestimmt, das ist wie mit einem Eid, dafür bürge ich mit meinem Namen. Wahrlich, wahrlich, ich, Jesus, Gottes Sohn, sage euch, wer mein Wort hört und glaubt den, der mich gesandt hat, Jesus, mich gesandt hat, nämlich seinem Vater, der hat ewiges Leben. Nicht, der wird der einst ewiges Leben eventuell vielleicht unter ganz bestimmten Bedingungen erben. Jesus, Gottes Sohn, hat das gesagt. Der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Lassen wir die Worte mal wirken. Das hat Jesus gesagt. Wir glauben doch seinem Wort. Der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das ist schon geschehen. Das ist Glaube, das ist freudiger, feuriger Glaube. Das ist, was ich jemandem sagen kann. Und nicht, ja, wenn du Christ wirst, wirklich wirst. Nicht, wenn du dich um irgendeinen hinterhältigen Gründen da untertauchen lässt. Wenn du Christ wirst, dann hat Gottes Sohn dir versprochen und niemand anders, nicht ich, nicht eine andere Schwester, kein Bruder. Jesus selber hat gesagt, ganz bestimmt, dann bist du vom Tod zum Leben gekommen und du kommst nicht ins Gericht. Versuchen wir mal, die Verbindung zu unserem Text, zu unserem Wunschtext herzustellen. Johannes 17, Verse 20 und 21. Jesus sagt, aber nicht für diese, seine Jünger, allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Glauben ist auch so ein Fachbegriff. Die auf mich vertrauen, ihr Vertrauen auf mich setzen. Nicht einfach so, magst ja recht haben, glaube dir, weil er heute Sonntag ist. Nein, die ihr Vertrauen, ihr ganzes Vertrauen, ihre Existenz, ihr Leben auf ihn gegründet haben. Und die wissen, wenn das Vertrauen nicht da ist, wenn das Fundament nicht wirklich trägt, dann sind sie, verzeiht mir das, im Eimer. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glauben kann, dass du mich gesandt hast. Wir sind nicht einsame Glaubende im krampfhaften Kampf unterwegs zum Gericht, sondern wir sind Glieder der Gemeinde, dieser örtlichen Gemeinde. Wir sind Glieder an Jesu Leib und wir sind eins. Wir sind so eins, wie Jesus mit seinem Vater eins ist. Jesus war nie einsam. Einen einzigen Augenblick am Kreuz. Und diese Augenblicke haben auch Menschen in ihrem Leben, wo sie denken, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat der Sohn Gottes gesagt. Weil er es musste, um unseretwillen musste sein Vater sich einen Augenblick von uns abwenden. Das war ein Augenblick, der uns treffen kann. Aber wir haben Jesu Zusage, dass er sich nicht einen Augenblick von uns abwenden wird. Auch in der Stunde unseres Todes nicht, können wir ganz fest darauf vertrauen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir nicht ins Gericht kommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der Herr kommt bald und wie freue ich mich schon, bei ihm zu sein. Und innerlich mag der ein oder andere denken, ja, aber es eilt ja nicht so, lass er noch ein bisschen Zeit. Könnte man sich auch fragen, wofür Gott uns das Leben gegeben hat. Doch nicht dafür, es möglichst schnell wieder loszuwerden. Solange wir uns umeinander kümmern, füreinander da sind, sind wir nicht wirklich allein. Einsam bist du erst, wenn du anderen, und zwar allen anderen, gleichgültig geworden bist. Es ist ganz egal, ob du lebst oder nicht lebst. Das kümmert niemanden, es ist ihm gleichgültig. Und selbst dann musst du nicht einsam sein. Denk an Jesus, du kannst immer noch für andere da sein. Und das kann dir dann keiner nehmen. Leben in Gemeinschaft und wir machen uns Gedanken darum, wie können wir unsere Gemeinschaft in dieser Gemeinde besser zum Ausdruck bringen? Wie können wir Gemeinschaft verbessern? Richtig verstanden. Das, was der Herr uns vorgemacht hat, das, was wir nur meinen können, wenn wir sagen, wir wollen ihm ähnlicher werden, ist füreinander da sein. Jesus war in seinem ganzen Leben für seinen Vater da. Und in diesem Sinne war er eins mit seinem Vater. Er war ja nicht in dem Sinne eins, dass sie einer waren. Wie sonst hätte er bitten, Flehen und sogar Forderungen an seinen Vater stellen können. Sein Leben war aber ganz, ganz ausgerichtet nach dem Willen des Vaters. Er hat für seinen Vater gelebt. Er hat sein Leben hingegeben für seinen Vater und für uns. Was ist Leben hingeben für einen anderen? Hat Jesus gemeint, dass wir uns gegenseitig umbringen sollen und dabei lachen? Sondern hat er nicht viel eher gemeint, deine Lebenszeit, das Kostbarste, was wir haben, das ist nicht Geld, Haus, Auto, noch nicht mal Gesundheit, sondern das Wichtigste, was wir haben, ist die Zeit in unserem Leben. Ist es vielleicht das, was Jesus von uns erwartet, diese Zeit miteinander zu verbringen, für den anderen einzusetzen, für den anderen da zu sein? Johannes 17, 22 und 23, die nächsten Verse. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Für sie. Man könnte die ganze Bibel unter diesem Aspekt lesen, für Gott leben, für mit den Mitbruder, die Mitschwester leben. Jesu ganzes Leben war ein Leben für. So war er nie einsam. Selbst in den bitterbösen Stunden, die der Auferstehung, an die wir jeden Sonntag, auch Ostersonntag, denken am Ölberg, war er ganz nah bei seinem Vater, hatte Gemeinschaft mit ihm. Ist unser Leben ein Leben für andere oder ist es ein Leben in der Erwartung an andere? Wir sind nie einsam, solange wir Gemeinschaft mit Jesus, an der Gemeinschaft mit Jesus und an der Gemeinschaft mit Geschwistern festhalten. Wir überlegen oft, was ist unser Glaube? Ausharren im Glauben, nicht besondere Leistung verbringen. Das hat Jesus alle schon getan. Aber eins will er von uns. Dass wir an der Gemeinschaft festhalten, festkrallen. Muss man mal sehen, wie schwierig es manchmal ist, einen Ast abzureißen von einem Baum. Das ist geradezu, als ob der sich festkrallen würde. Für so ein kleines Ästchen braucht man schon eine Säge. Das ist, was gemeint ist. Festkrallen, fest verwurzelt sein. Wer nur für sich selbst leben zu können glaubt, der ist wirklich einsam. Auch wenn er es vielleicht gar nicht realisiert, weil er sich selbst genügt, weil er noch jung ist und sehr mit sich selbst beschäftigt. Wer aber um Jesu Willen von sich selbst wegsieht, für andere da ist, und diese Betonung, die die Bibel darauf legt, um Jesu Willen, das will ja ausdrücken, dass das in unserer Natur nicht so ist. Natürlich ist das nicht. gibt ja diesen Spruch. Jeder denkt zuerst an sich. Nur ich. Ich denke an mich. Das sagt, das ist nicht das, was wir als Menschen natürlicherweise als erstes tun. Wer aber um Jesu Willen für andere da ist, der ist wirklich Gewinner. Matthäus 10, 39. Lasst das mal in euch wirken, aufgehen und bedenkt es. Schon irre, wie das mit dem natürlichen Verständnis ist. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Sträuben sich dem natürlichen Menschen die Haare. Aber wenn wir glaubhaft Zeugen sein wollen, wenn wirklich in der Taufe etwas in uns passiert ist, nämlich Begraben des alten Menschen und Auferstanden des Neuen, der immer noch Mensch ist, aber der jetzt Gottes Kind ist, Erbe ist, nicht Versuchskaninchen und nicht der Kandidat bei Deutschland sucht den Superstar, sondern der Kind ist, da muss doch etwas in uns leuchten. Da muss doch in uns was explodieren, das muss man doch spüren. Wenn Jesus sagt, in Vers 23, damit, dann drückt das immer einen Zweck aus. Und diese Stelle hat so oft das damit. Warum? Weshalb? Für wen soll ich das tun? Das gilt auch für Bitten. Man wird ja nicht einfach um etwas bitten und weiß gar nicht warum. Kinder vielleicht. Wenn jemand sagt, ich will, dann ist es ihm wirklich ernst. Also, sofern ihr noch im Arbeitsleben steht und euer Chef sagt, ich will, dass das jetzt endlich erledigt wird, dann sollte man sich besser in Bewegung setzen, weil er spielt jetzt seine Autorität aus und wenn das nicht passiert, dann passiert was. Weil es gibt so einen Spruch, dass der Chef sagt, hier ändert sich was oder hier ändern sich die Gesichter. Wenn ein Mitarbeiter zu seinem Chef sagt, ich will, dann muss er schon sehr überzeugt sein. Zum Beispiel, ich will eine Gehaltserhöhung. Es gibt zwei Möglichkeiten. Er ist wirklich der, für den er sich hält und er kriegt sie. Oder er sollte schon mal nach einer neuen Stellung umsehen. Jesus sagt in unserer Textstelle im Vers 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Die Liebe ist das Band zwischen Jesus und seinem Vater. Sie ist auch die Voraussetzung, dass er sagen kann zu seinem Vater, ich will. Ist die Liebe auch das Band zwischen uns? Sodass du sagen kannst, ich will jetzt deine Aufmerksamkeit. Ich will, dass du mir zuhörst. Ich will, dass du dich um mich kümmerst. Oder wie ernst ist unser Glaube an die geschwisterliche Liebe, an das Einssein in Jesus, an das Gliedsein an Jesu Leib, wenn wir ganz schüchtern sagen, ich bin ja gar nicht da, so, mir geht es ganz dreckig, aber werde ich mal lieber keinen sagen, könnte sich ja jemand um mich kümmern. Sondern Das ist ein Band, das hat zwei Seiten. Wie so ein Strick, wo die an dem Tau ziehen. Wer gewinnt? Wenn der eine nicht zieht, wie kann der andere dann noch irgendwas erreichen? Sondern das muss eingefordert sein und gegenhalten. Ich will. Keiner von uns lebt für sich selbst. Auch wenn er der Überzeugung sein sollte, es nicht nötig zu haben. Von der Wiege bis zur Bahre werden wir eines Besseren erlebt. So ein kleines Kind, fragen wir uns mal, ab wann ist das alleine lebensfähig? Ich glaube, 2 Jahre, und es würde elend zugrunde gehen, wenn sich niemand um ihn kümmern würde. Und wir erleben ja in der Gemeinde unsere älteren Geschwister, die kaum noch für sich selbst die Verantwortung tragen können, wenn da nicht Menschen werden, die sich ihnen zuwenden würden. Wie lange würden sie dann noch leben können, lebenswert leben können? Niemand von uns würde leben, wenn nicht andere füreinander dagewesen wären. Und diese Gemeinschaft drückt sich ja aus, biblisch, in dem Erkennen. Jesus erkennen, wie sich Eheleute erkennen. Muss man sich da nicht an den Kopf fassen, dass es Probleme gibt wie Straßenkinder? Weil da Menschen zusammen Sex gehabt haben, aber miteinander von Erkennen überhaupt keine Rede war? Wie Kinder ausgesetzt werden, weil niemand für sie da ist? Müsste das uns nicht innerlich zerreißen? Müssen wir uns nicht fragen, liebt Jesus diese Kinder nicht? Wird er uns nicht eines Tages fragen, und wo warst du? 10.000 Kilometer entfernt, konnte ja nichts tun. Das ist keine Frage des Gerichts. Aber das ist eine Frage, die Eltern auch ihren Kindern stellen. Wo warst du im Unterricht? Mal wieder nicht zugehört? Aber Mama, ich liebe dich doch so. Ja, dann zeig's. Wer für andere lebt, kann nicht einsam sein. Weil das kann dir niemand verbieten, für andere da zu sein. Und das ist keine Theorie. Es hat mit Theorie überhaupt nichts zu tun. Sondern, dass wir erfahren, welch festes Band uns untereinander und mit Jesus verbindet. 1. Johannes 4, 17 bis 21. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, damit die Furcht, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seine Geschwister, ist er ein Lügner. Und wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seine Geschwister lieben soll. Und das Wort Geschwister steht in keinem Text, den ihr habt. Aber bevor es Political Correctness gab, war mit liebe Kollegen auch immer die Kolleginnen mit gemeint. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Und deswegen habt ihr gerade gehört, liebe Geschwister. An dieser Stelle ist diese Predigt zu Ende. Nur noch eins. Muss ja immer noch was Spannendes folgen. Dieses war die erste Predigt als Antwort auf unsere Frage, die wir Jesus gestellt haben. Wie möchtest du, dass wir von dir reden, dass wir dein Wort verkündigen? So war die Frage wohl korrekt. Und wir haben darauf eine Antwort erhalten. Wie die Antwort heute war, verrate ich nicht. Wer es erfahren will, wer nicht selbst drauf kommt, nächsten Mittwoch hat er Gelegenheit, abends in der Bibelstunde.